Am letzten Samstag hatten wir ja ein Treffen der Hauskreisdiener und dabei kamen einige Themen auch zur Sprache, die in den Hauskreisen und natürlich auch in den Predigten verfolgt werden sollen. Und da hat mir der Mike eine Anregung gegeben, der ich gerne gefolgt bin. Und so werden wir heute über das geistliche Leben und den geistlichen Wandel sprechen. Unsere Textstelle heute ist aus dem Galaterbrief, aber ehe wir uns damit beschäftigen, möchte ich zu Beginn ein paar einführende Gedanken einbringen. Jeder von uns hat ein Zeugnis. Ob er das will oder nicht, ob er das merkt oder nicht, jeder hinterlässt Spuren in dem Leben seines Nächsten, seines Nachbarn, und das gilt sowohl für die sichtbare Welt als auch für die unsichtbare Welt. Jeder von uns hat ein Zeugnis, hat eine Wirkung auf seine Nächsten. Und ich denke, dass es bei jedem von uns auch Personen gibt, die uns negativ auffallen, da wo wir ein schlechtes Zeugnis zu sehen meinen. Aber ich denke auch, dass jeder von uns schon einmal Menschen kennengelernt hat, die er, ich sag's mal vorsichtig, bewundert. Nicht, dass er sie auf einen besonderen Thron stellt oder dass er sie irgendwie verehrt, bei denen er aber doch weiß, das ist ein Mann oder das ist eine Frau, der geht seinen Weg oder die geht ihren Weg mit dem Herrn. Und so möchte ich auch mal sein. Und die Frage ist, woran liegt das eigentlich, dass Menschen so eine Geistlichkeit, sage ich jetzt mal, haben, dass wir ihnen vertrauen, dass wir eigentlich so sein möchten, dass wir auch so ein Lebenszeugnis haben möchten wie sie. Und das soll die Frage sein, die uns heute beschäftigt. Was gehört eigentlich dazu? Oder was sind die Kennzeichen eines geistlichen Wandels? Und die Predigt heute ist mit Sicherheit keine umfassende Abhandlung darüber, was alles dazugehört, um wirklich geistlich zu sein. Aber die eine Stelle im Galaterbrief ist mir besonders aufgeleuchtet und da sehen wir wichtige Kennzeichen eines Lebens, das geistlich ist und das ein gutes Zeugnis auch für andere darstellen kann. Unsere Textstelle ist im Galaterbrief, Galater Kapitel 5 und 6. Galater Kapitel 5, die Verse 25 bis Galater Kapitel 6, der Vers 5. In Galater 5, 25 steht: Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nicht nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen, denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wir wollen an dieser Stelle einfach nochmal still werden und um den Segen des Herrn bitten. Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass du es auch bewahrt hast bis hierher. Danke, Vater, dass wir auch bitten dürfen, dass du zu uns redest heute, dass du das Gehörte und das gesprochene Wort segnen möchtest. Danke, Herr, dass du zu unserem Leben redest. Danke, dass wir dich auch bitten dürfen, dass du durch dein Wort bleibende Veränderung in unserem Leben schenkst. Amen. Wenn man die gelesene Bibelstelle richtig verstehen möchte, dann muss man natürlich den Kontext, den Textzusammenhang vorher kennen. Und ich denke, die meisten von euch kennen sogar einigermaßen das Thema vom Galaterbrief. Im Galaterbrief wendet sich Paulus an die Gemeinden in Galatien. Das ist heute die Türkei, die asiatische Türkei. Und er ist der einzige Brief, der sich ganz offiziell auch an mehrere Gemeinden richtet. Die anderen sind immer an Personen oder an einzelne Gemeinden gerichtet. Der Galaterbrief wendet sich ganz offiziell an viele Gemeinden in Galatien. Und das Problem dort war, dass sie zwar einen guten Anfang genommen hatten, sie haben Glauben gefunden in Jesus Christus, dass er für ihre Schuld gestorben ist, dass er ihre Gerechtigkeit ist, ihre Rechtfertigung vor Gott. Aber dann kamen Irrlehrer in die Gemeinde und die haben versucht, den Gläubigen in Galatien beizubringen, Christus, Christi Blut, Christi Tod ist zwar gut für dich, aber das allein reicht nicht. Ihr müsst auch noch das mosaische Gesetz erfüllen. Ihr müsst also auch noch gewisse Regeln halten. Sprich also, ihr müsst selbst noch etwas zu diesem Heil beitragen. Das war das Problem in den Gemeinden in Galatien und dieses Problem behandelt Paulus in seinem Galaterbrief. Und entscheidend oder besonders in dem Galaterbrief oder bezeichnend ist auch der Aufbau. In den ersten vier Kapiteln spricht Paulus von der Theorie, von dem Geistlichen. Und dann erst in den letzten zwei Kapiteln, in Kapitel 5 und Kapitel 6, spricht er von der Praxis. Und das ist der klassische Aufbau, den wir immer wieder sehen in den Briefen des Paulus, auch im Römerbrief. Wer den vielleicht ein bisschen vor Augen hat, oder im Epheserbrief, es ist immer wieder das Gleiche. Paulus wendet sich erst an die Theorie, an das Grundsätzliche und kommt dann zum Praktischen. Im Epheserbrief sind die ersten drei Kapitel Theorie, die letzten drei Kapitel Praxis. Im Römerbrief sind die ersten acht Kapitel Theorie, dann der Einschub über Israel und dann die letzten Kapitel alles Praxis. Im Epheserbrief, wer du eigentlich bist in Christus und dann erst zum Schluss, was du tun sollst in Christus. Und wir sind jetzt hier in unserem Galatertext an dem Übergang von der Theorie zur Praxis. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Aufbau erkennen, denn Paulus weiß, das Äußere, dass die Entscheidungen, dass unser Verhalten, dass das, was wir tun, ganz entscheidend von unserem Herzen, von den Inneren, von den Gedanken, von der Theorie beeinflusst wird. Wie ich mich entscheide, kommt im Letzten aus meinem Herzen. Was ich in meinem Herzen denke, was ich in meinem Herzen fühle, welche Überzeugung ich in meinem Herzen trage, welche Motive mich in meinem Herzen treiben, das bestimmt letztendlich das Handeln des Menschen. Und deswegen spricht Paulus auch immer erst das Herz an und dann erst später die Hände. Das ist der klassische Weg und so ist es auch in unserem Leben. Der Herr möchte von mir, von euch, von uns nicht zuerst Änderungen in unserem Verhalten nach außen, sondern er möchte Veränderung im Herzen. Das möchte er ansprechen und er weiß, wenn sich das ändert, das Herz, die Überzeugung, die Einstellungen, dann ändert sich ganz automatisch auch unser Äußeres, unser Tun, unser Erscheinungsbild, unser Zeugnis. Jeder von euch weiß selbst am besten, was in seinem Herzen vorgeht. Und deshalb beschreibt Paulus in den ersten Kapiteln immer das Herz. Er spricht das Herz an, den Geist, das Innere und dann erst zum Ende das Äußere, das, was sich eigentlich ändern soll. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Aufbau verstehen. Und so vielleicht ein Vers dazu aus Sprüche 16, Vers 9 als Merkvers. Da steht, das Herz des Menschen plant seinen Weg. Das Herz des Menschen plant seinen Weg. Oder ihr lest immer wieder in der Schrift, bei Mose zum Beispiel, als er jung war, hat er sich vorgenommen, in seinem Herzen nach seinen Brüdern zu sehen. Ihr kennt die Geschichte. Er wollte diesen Missstand beseitigen, dass er als Jude, dass es ihm gut ging eigentlich als Prinz des Pharao und seine Leute waren so im Bedrängnis, sie wurden so sehr unterdrückt. Und dann hat er sich das so in seinem Herzen vorgenommen. Er hatte im Herzen die Not seines Volkes gesehen und das hat einen Wandel in seinem Verhalten ausgelöst. Oder das Volk Israel in der Wüste, als es gemurrt hat, in ihren Herzen hatten sie sich entschlossen, wieder zurückzugehen nach Ägypten zu den Fleischtöpfen. Es war eine Gesinnung des Herzens, das war das Problem. Sowohl das Gute als auch das Böse nehmen wir uns in unserem Herzen vor. Und so ist es auch bei dem Vers 25, der den Einstieg zu unserem heutigen Text bildet. Ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass er als erstes eigentlich unser Herz ansprechen möchte und dann erst später die folgenden Verse das Äußere. In Vers 25 steht, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Paulus hat mit diesem einen Vers oder mit diesem ersten Halbsatz eigentlich den ganzen Galaterbrief, alles, was er vorher geschrieben hat, in einem einzigen Satz zusammengefasst. Er schreibt hier, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Denken wir nochmal zurück. Was war das Problem in den Gemeinden in Galatien? Sie wussten, Christus ist gekommen, Christus ist für ihre Schuld gestorben, aber dann kamen die Irrlehrer in die Gemeinde und wollten ihnen beibringen, Christus allein reicht nicht. Nur der Tod und das Blut Christi allein ist nicht allein eure Gerechtigkeit. Ihr müsst auch noch etwas dazu tun. Ihr müsst auch noch was leisten. Ihr müsst euch auch noch anstrengen. Ihr müsst das mosaische Gesetz in welchem Umfang auch immer halten, um wirklich gerettet zu werden. Und in den ersten 5 Kapiteln wendet sich Paulus ganz scharf dagegen und sagt, nein, nein, nein. Wir werden allein durch das Blut Jesu gerechtfertigt. Es gibt nichts, keine Anstrengung, besonders auch kein Verdienst auf unserer Seite, das irgendetwas zum Heil beiträgt, sondern es ist allein Gnade. Paulus weiß wie kein anderer, wie gefährlich die Irrlehre war, die sich dort in die Gemeinde eingeschlichen hat. Warum ist das so gefährlich? Warum verbreitet sich das so leicht? Was spricht denn diese Lehre an, dass dir Christus nicht genügt, dass du auch noch was dazu tun sollst zu deinem Heil? Denk mal darüber nach. Was ist denn da angesprochen? Genau, im Letzten spricht es unser altes Ich oder mit einem Wort, es spricht unseren Stolz an. Denn das heißt ja mit anderen Worten, wenn ich noch etwas dazu tun muss, um gerettet zu werden, dann könnte ich ja auch noch etwas dazu tun. Und das spricht den alten Menschen, spricht das alte Fleisch an. Ich kann selbst etwas tun, um gerettet zu werden. Und deshalb wendet sich Paulus so scharf im Römerbrief und auch hier im Aufbau ganz gleich im Galaterbrief gegen diese Irrlehre. Du kannst nichts tun. Oder, wie wir schon mal anders gesagt haben, Christus ist allein ans Kreuz gegangen, er hat niemanden mitgenommen. Und es ist allein das Blut Jesu, was unsere Gerechtigkeit ist. Die meisten von uns werden jetzt sagen, das kenne ich doch alles, das weiß ich doch alles, das ist doch ganz klar. Aber vielleicht haben diese Verse einen ganz besonderen Bezug auch für uns, für jeden Einzelnen von uns, heute und hier. Denn in jedem von uns steckt dieser Stolz und dieses Verlangen, möglichst noch etwas hinzuzutun, doch noch selbst etwas zu bringen. Der Stolz, an sich selbst zu glauben und sich nicht auf das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha zu verlassen. Und schaut jetzt an, was er schreibt in diesem Vers 25, wenn wir dieses Vorwissen dazu nehmen. Er schreibt, wenn wir durch den Geist oder mit meinem Wort dazu, wenn wir durch den Geist allein leben, also wenn wir das neue Leben, die Wiedergeburt, die Vergebung der Schuld allein durch den Geist, allein durch Christus haben, wenn es nicht an unserem Lauf liegt, nicht an unserer Kraft, dann lasst uns jetzt auch durch den Geist wandeln. Paulus sagt mit anderen Worten, wenn ich unfähig bin, aus eigener Kraft irgendetwas zu meinem Heil beizutragen, wenn mein Fleisch durch den Stolz, durch das Alte, durch die gefallene Natur unfähig ist, sich selbst etwas zum Heil hinzuzutun, dann ist doch die logische Konsequenz, dass ich auch zu einem Leben, das Gott gefällt, eigentlich aus eigener Kraft nichts dazu tun kann. Es ist alles Gnade. Das Leben, das ich jetzt lebe, das muss ich auch in dieser Abhängigkeit von Gott leben, genauso wie ich in Abhängigkeit von Gott stehe, was mein Heil betrifft. Versteht ihr den Zusammenhang? Da schreibt Paulus hier in Galater 5, Vers 25, wenn wir allein durch den Geist leben, so lasst uns doch bitte jetzt auch allein durch den Geist wandeln. Wandel bezeichnet jetzt den persönlichen Wandel, unser fortlaufendes Leben als Gläubige. Wenn es allein seine Kraft ist, die uns aus dem Sumpf gezogen hat, dann ist es auch allein seine Kraft, die uns jetzt hält, die uns am Laufen hält und die uns zum Ziel bringt. Und ihr Lieben, das ist eine Lektion, die müssen wir fortwährend immer wieder lernen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass jeder von uns heute und hier in seinem Leben, in seinem geistlichen Leben einmal zu diesem Punkt kommt, wo er das versteht, wo im Bild gesprochen die Tasse einen Riss, die Tasse des alten Fleisches einen Sprung bekommt, wo wir aufhören, selbst zu strampeln und ihm aus eigener Kraft irgendetwas vormachen zu wollen, um ihm zu gefallen. Ja, der Zeitpunkt, wo wir einfach ruhig werden und sagen, ja, Herr, es ist allein deine Kraft, die mich erlöst hat. Du bist allein für mich ans Kreuz gegangen. Und es ist jetzt auch deine Kraft, die mich durch dieses Leben trägt und mich befähigt, ein Leben zu leben, das dir wirklich gefällt. Und Paulus bringt dann auch gleich den Gegensatz in Vers 26, wo es heißt, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Ihr Lieben, das hat Konsequenzen in unserem Leben, wenn wir diesen Sprung, diesen Riss in unserem alten Ich einmal erlebt haben. Wenn wir anerkennen, was wirklich in uns steckt und wenn wir ganz offen vor Gott und eigentlich auch vor den Menschen genau das zugeben, dann müssen wir nicht mehr dem alten Stolz folgen, dann müssen wir nicht mehr nach eitler Ehre trachten, dann suchen wir nicht mehr die Ehre bei den Menschen. Versteht ihr den Zusammenhang? Wenn ich doch einmal kapituliert habe, wenn ich einmal diesen Offenbarungseid geleistet habe, wenn ich einmal gesagt habe, Herr, ich habe gar nichts zu bringen und ich verlasse mich alleine auf das, was du für mich getan hast, dann muss ich den Menschen nichts mehr vormachen. Auch mit meinem Wandel nicht. Dann muss ich einem Heinz oder einem Hans oder einer Gisela oder wem auch immer nichts mehr beweisen wollen. Nicht mehr beweisen wollen, was ich doch für ein toller Christ bin und was ich für einen tollen Wandel habe. Es ist doch gar nicht an mir. Alles, was ich habe und alles, was mir geschenkt wurde, das neue Leben, die natürlichen Gaben, die Geistesgaben, wo kommt denn das alles her? Ich habe doch alles geschenkt bekommen. Ich habe doch alles empfangen. Auf was soll ich denn da noch stolz sein? Aber ihr Lieben, diese Botschaft ist ganz aktuell. Das Problem gab es damals in den Gemeinden in Galatien und es ist heute auch noch ein Problem. Ja, hier bei uns, weil wir uns so gerne auf unsere eigene Kraft verlassen, weil wir uns so gerne unserer eigenen Kraft rühmen und weil wir uns dann auch so gerne untereinander vergleichen. Der geistliche Mensch, und davon reden wir heute, der geistliche Mensch muss nicht mehr vergleichen. Der hat es gar nicht mehr nötig, sich mit dem anderen zu vergleichen, weil er weiß, was in ihm steckt und weil er somit auch weiß, was in dem anderen eigentlich steckt. Und das alles, sowohl die Wiedergeburt als auch der Lauf, das alles Gnade ist. Es ist alles Gnade, und zwar unverdiente Gnade. Im Thessalonicher Brief 1 Thessalonicher 5, Vers 24 steht, treu ist er, der euch beruft. Also das war Gnade, dass wir berufen worden sind. Er wird es auch tun. Da steht nicht, wir werden es auch tun. Er wird es tun. Wo ist da unser Raum? Für Ruhm oder für Verdienst? Versteht ihr das? Und das ist ganz wichtig, dass wir da hinkommen, dass wir den alten Menschen, dass wir ihm wirklich ein für alle Mal diesen Riss, diesen Todesstoß, diese Kreuzigung zuschreiben, dass wir ihn da hängen lassen am Kreuz, da, wo Christus ihn eigentlich hingebracht hat. Wir müssen einfach dahin kommen, dass wir allein in der Abhängigkeit wandeln. So wie wir abhängig sind hinsichtlich des Heils, so sind wir jetzt auch abhängig in dem neuen Leben, das er uns geschenkt hat. Und wir dürfen von ihm abhängig sein, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er es gut meint mit uns und weil er uns zum Ziel bringen wird. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Aber wenn wir das tun, das steht ja auch ganz klar da, dann werden wir entweder einander herausfordern oder einander beneiden. Beim Herausfordern sind diejenigen angesprochen, die ihre Begabungen immer noch auf dem Tablett, auf dem Präsentierteller tragen wollen. Die fordern nämlich damit bewusst oder unbewusst alle anderen heraus. Ihr Lieben, das ist ja nichts Neues. Vielleicht habt ihr es auch schon selbst erlebt. Du hast irgendwie eine Begegnung mit einem Bruder oder mit einer Schwester und erzählst ihm oder ihr irgendwas. Und nachher merkst du, wie er dann herausgefordert ist und will auch irgendwas Besonderes von sich geben oder sich irgendwie besonders hervortun. Und dann denkst du über ihn nach und fragst dich, warum erzählt er das jetzt? Und wenn du tiefer gehst und weiter darüber nachdenkst, dann stellst du mehr und mehr fest, manchmal lag es eigentlich an dir selbst. Weil du irgendwas Tolles, was du getan hast, so auf den Präsentierteller getragen hast, dass es den anderen herausgefordert hat. Verstehst du den Zusammenhang? Ich hab's. Ich darf das so sagen, ich hab's in meinem Leben schon so oft erlebt. Und es ist einfach so, dass wir uns dann gerne selbst präsentieren. Und was machen wir damit bei den anderen? Wir fordern sie heraus. Umgekehrt werden die, die sich uns gegenüber auf der schwächeren Seite sehen, die werden dann herausgefordert, andere zu beneiden. Die einen wollen sich hervortun, die anderen, die sich vielleicht selbst schwächer sehen, die geraten dann in Neid. Vor Christus, wisst ihr, wo wir da eigentlich alle stehen? Exakt auf der gleichen Stufe. Das ist eben das alte Problem des menschlichen Herzens, durch die Gemeinde zu laufen und immer zu denken, eigentlich stehe ich doch noch so 10 Zentimeter höher als der Carsten und noch ein paar Zentimeter höher als der Matthias. Und damit ist nicht irgendeine Treppenstufe gemeint. So laufe ich doch da gerne durch die Gemeinde, oder? Ich muss auch nicht durch die Gemeinde laufen und immer denken, ach, wäre ich doch nur so oder so, oder wäre so wie jener Bruder, wie jene Schwester. Wir stehen alle auf derselben Stufe. Und wir sind alle erkauft durch das gleiche Blut. Am Kreuz, das ist die große Botschaft, die mich wirklich immer wieder so froh macht. Am Kreuz erkennst du einerseits, was es den Herrn gekostet hat, dich zu erlösen. Du bist nicht größer als andere, du stehst auf der gleichen Stufe. Aber am Kreuz erkennst du auch, wie viel der Herr aufgewendet hat, um dich auf diese Stufe zu stellen. Wir stehen alle auf einer Stufe und müssen uns nicht gegenseitig herausfordern. Der geistliche Mensch, der hat das verstanden, dass seine Ehre nur vom Herrn kommt, dass er vom Herrn abhängig ist. Und so muss er weder andere herausfordern, noch muss er andere beneiden. In Kapitel 6, Vers 1 heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Allein die Art und Weise, wie Paulus hier formuliert, ist meines Erachtens schon ein klarer Beleg dafür, wie geistlich Paulus wirklich war. Schaut mal, er schreibt hier: Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird. Seht ihr die Formulierung? Paulus sieht das nicht als etwas Unmögliches an, dass ein Mensch auch einmal, und es geht hier ganz offensichtlich um Gläubige, von einem Fehltritt übereilt wird. Paulus rechnet mit der Tatsache, dass auch Gläubige Fehltritte tun. Versteht ihr das? Ich glaube nicht, dass Paulus damit die Sünde herunterspielen will. Dass er damit sagen will, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm. Ja, wenn ihr mal da einen Seitensprung habt oder da gelogen habt oder da gestohlen habt, ist ja alles gar nicht so schlimm. Das ist ja nicht das, was Paulus uns hier sagen will. Aber Paulus rechnet mit der Tatsache, dass wir gefallene Menschen sind, mit einer alten Natur und dass wir immer noch auch sündigen können. Und so formuliert er es auch, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird. Deshalb gibt es hier, denke ich, diese Formulierung. Das heißt nicht, dass wir darüber hinwegsehen sollen. Er beginnt ja hier, wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, und dann sagt er nicht, macht die Augen zu und sagt, alles nicht so schlimm, sondern dann gibt er uns eine Aufgabe. Er gibt uns die Aufgabe, hinzugehen und ihm wieder zurechtzuhelfen. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem fleischlichen Christen, zu dem fleischlich gesinnten Menschen. Der Fleischliche, der denkt ja immer noch an seine Kraft. Der glaubt ja immer noch an seine eigene Kraft. Der misst sich ja immer noch an der Stärke der anderen. Und wenn dann ein anderer von einem Fehltritt übereilt wird, dann ist das ja die Gelegenheit für den fleischlichen Christen, sich über den anderen zu stellen. Der hat dann gar nicht die Gedanken und das Verlangen, den Gestrauchelten wieder aufzurichten, sondern im Gegenteil, ob sichtbar, äußerlich oder in seinem Herzen, stellt er sogar noch den Fuß auf den, der dort am Boden liegt. Denn das ist ja ein kleiner Sieg für sein altes Ego, für seinen Stolz, dass der andere im Lauf gefallen ist. Ihr Lieben, es hat sich nichts geändert. Auch wenn der Brief fast 2000 Jahre alt ist, die menschliche Natur ist heute genau die gleiche. Und das, was Paulus hier schreibt, das redet voll in unserer Situation, in unser Herz hinein, auch in unser altes Herz. Wir sollen, wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, nicht die Augen zumachen. Aber wenn wir geistlich gesinnt sind, dann stellen wir uns neben den Gefallenen und versuchen, ihn wieder aufzurichten und ihn wieder zum Laufen zu bringen. Was ist denn das Kennzeichen von einem geistlichen Christen? Und geht er mal zurück an den Anfang, an den Vers 25. Warum denkt denn der geistliche Christ so? Weil er weiß, was in unserem Herzen steckt. Weil er weiß, dass sowohl sein Heil als auch sein Laufen jetzt allein vom Herrn abhängt. Er versucht nicht mehr, dem Herrn irgendetwas beweisen zu wollen. Er hat Frieden und Ruhe mit dem Herrn. Und er hat auch Frieden und Ruhe mit seinem Nächsten und muss sich mit niemand mehr vergleichen. Und deswegen versucht er, den anderen wieder aufzurichten, weil wir alle auf einer Stufe stehen und der Gefallene wieder auf die Stufe kommen muss. Ich habe das mal an einer Stelle gelesen, da schreibt ein Pastor, es sind eigentlich harte Worte, aber ein Pastor in einer Gemeinde in den USA hat einmal in sein Tagebuch geschrieben, Zitat: Ich habe oft daran denken müssen, dass falls ich einmal von einem Fehltritt übereilt werden sollte, ich darum bete, dass der Herr mich nicht in die Hände dieser kritischen, tadelsüchtigen Richter in der Gemeinde fallen lässt. Lass mich, o Herr, hat er geschrieben, in die Hände von Barkeepern, von Obdachlosen oder von einfältigen Menschen fallen, weil diese Gemeindeleute mich mit ihrer langen, geschwätzigen und klatschhaften Zunge in Stücke reißen werden. Das war das Zeugnis, das dieser Pastor seiner Gemeinde ausgestellt hat. Ich denke, dass wir so hart mit uns nicht ins Gericht gehen müssen. Aber grundsätzlich kann sich in jeder Gemeinde so eine Subkultur, so eine falsche Geistlichkeit entwickeln, wo jeder dem anderen eigentlich zeigen möchte, was er doch für ein toller Christ ist. Ihr Lieben, ihr seid alle, wir sind alle mit dem gleichen Preis erkauft. Ich auch. Und wir stehen alle auf der gleichen Stufe. Und wir müssen keine Probleme damit haben, auch mal auf die Schwester, auf den Bruder zuzugehen und ihm zu sagen, du hör mal, da habe ich echt daneben getreten. Und dann dürfen wir in der Erwartung sein, ja, der andere will mir helfen. Ihr Lieben, das ist so ein Vorrecht. Und das ist so fremd für den natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch, der kann das nicht. Der hat gar kein Interesse daran, dem anderen, der gefallen ist, wirklich zu helfen. Weil er sich ja immer noch vergleicht. Weil sein Bezugspunkt immer noch der andere ist. Die Kraft und die Stärke des anderen. Unser Bezugspunkt ist jemand anders geworden. Dein Bezugspunkt ist jetzt Christus geworden. An ihm darfst du dich messen und dann siehst du deine Nächsten mit ganz anderen Augen. Und es ist ein großes Vorrecht, dass du jetzt dem anderen dein Ohr schenken darfst, da wo er Probleme hat. Dass du mit dem anderen reden darfst, wo er Probleme hat. Dass du ihm auch eine Rechenschaftsperson sein darfst. Jakobus sagt ja ausdrücklich, dass wir uns auch gegenseitig unsere Sünden offenbaren sollen. Und der Herr hat uns auch das größte Werkzeug und die vollmächtigste Waffe an die Hand gegeben, um unserem Nächsten, der gefallen ist, wirklich dauerhaft zu helfen. Das ist beständig für ihn und für diesen Punkt, genau diesen Punkt zu beten. Ihr Lieben, so funktioniert Gemeinde. Deswegen hat uns der Herr in die Gemeinde gestellt, dass wir uns gegenseitig auferbauen. Das heißt, auferbauen. Wir brauchen keine Heiligen auf, die perfekt sind. Wir bauen gefallene alte Menschen auf, die aber Christus haben, die auf diese Kraft vertrauen dürfen, der uns begnadigt hat aus Gnade und der uns jetzt auch laufen lässt in Gnade. Deshalb auch dieser Nachsatz, Kapitel 6, Vers 1. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Und das sollte auch unsere Einstellung sein, wenn wir einander begegnen. Dann der nächste Vers, der sehr bekannt ist und oft zitiert wird. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ich meine, dass dieser Vers meistens richtig angewandt wird, dass wir nämlich aufgefordert sind, das, was dem anderen zu groß oder zu schwer ist, tragen zu helfen. Aber wenn wir den Kontext hier ansehen, in dem es eigentlich steht, da geht es ja im Vers vorher eigentlich um den Bruder, um die Schwester, die gefallen sind. Und dann heißt es hier, einer trage des anderen Lasten. Das bedeutet das wirklich. Einander tragen, auch diese schwierigen Dinge, auch diese Gewohnheitssünden, da wo der andere gerne immer wieder hineinfällt, das mitzutragen. Und es ist ganz wichtig, dass ich überhaupt eine Beziehung zu meinem Nächsten habe. Das funktioniert nicht, dieses Lastentragen, wenn wir alle ganz isoliert nebeneinander stehen und sich auch keiner traut, überhaupt mal den Mund aufzumachen, was wirklich in seinem Herzen vorgeht und wo er wirklich noch Probleme hat. Dann kann kein anderer mittragen. Dann gebe ich keinem anderen Gelegenheit, die Last mit mir zu tragen. Einem geistlichen Menschen, und ich denke, jeder von euch hat in seinem Leben auch schon solche geistlichen Menschen erlebt, einem geistlichen Menschen vertraue ich mich gerne an. Da habe ich Vertrauen. Dem öffne ich gerne mein Herz. Warum ist das so? Was macht ihn denn geistlich? Er ist nicht größer als ich. Er ist nicht besser als ich. Er hat nur erkannt, dass er alles, was er ist, einfach aus Gnade ist. Dass er nicht mehr auf seine alte Natur vertraut. dann kann ich mich wirklich trauen, mich ihm zu öffnen, weil er sich mir eigentlich indirekt selbst schon geöffnet hat und zugegeben hat, wer er wirklich ist. Und so sollen wir die Lasten des anderen mittragen. Das richtet sich besonders an die, die in der Gemeinde Verantwortung tragen. Die dürfen nicht über der Gemeinde schweben, so hoch, dass niemand an sie herankommt. Da gehören sie nicht hin. Sie gehören eigentlich auf die gleiche Stufe. Sie sollen inmitten der Geschwister sein, um wirklich den richtigen Bezugspunkt bilden zu können. Und das heißt auch nicht, dass nur Älteste angesprochen sind zum Lastentragen. Ganz im Gegenteil. Da kann und soll jeder mittragen. Jeder von uns kann diese Geistlichkeit anziehen, indem er nämlich diesen alten Stolz und diesen Glauben an seine alte Stärke wirklich ein für alle Mal am Kreuz lässt und allein Christus vertraut, dass er alles für ihn ist. Einer trage des anderen Lasten, und das ist eine riesige Verheißung. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Gesetz Christi, das sind alle Gebote, die er uns im Neuen Testament gegeben hat. Und das höchste Gebot ist, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Grundtext im Alten Testament, im Dekalog, in den 10 Geboten heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben, er ist wie du. Dann verstehen wir auch, wie wir das Gesetz Christi erfüllen. Wenn wir unseren Nächsten so lieben, wie wir uns selbst lieb haben. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Paulus wechselt immer noch nicht das Thema. Es geht noch immer um das Gleiche. Aber jetzt spricht er wieder die negative Seite an. Wenn jemand meint, er sei etwas, und die Bibel ist ganz klar, da steht nicht, obwohl er doch wenig ist, sondern da steht, während er doch nichts ist. So einfach ist das. Wir sind eigentlich aus eigener Kraft nichts, denn alles, was wir sind und haben, hat Gott aus uns gemacht. Wer nun meint, er sei etwas, wen betrügt er? Er betrügt nicht im Letzten den Nächsten, sondern eigentlich betrügen wir damit uns selbst. Und das ist ganz schwer, so etwas zu erkennen. Das ist immer und war auch für mich immer wieder schwer, sich selbst zu erkennen, wo man sich selbst betrügt. Das ist ganz klar. Aber ich denke, wir dürfen darum beten. Wann hast du das letzte Mal so zu deinem Herrn gebetet und gesagt, Herr, zeige mir auf, wo noch an meine alte Natur geglaubt ist. Zeige mir, wo ich noch an meinem alten Stolz festhalte. Zeig mir, wo ich noch auf mich vertraue und nicht auf dein Werk und auf deine Gnade. Wir dürfen so beten. Und der Herr beantwortet Gebet und er zeigt dir vor allem im Umgang mit dem Nächsten, wie es wirklich um dich steht. Und dann Vers 4. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Wir sind immer noch beim gleichen Thema, beim fleischlichen und beim geistlichen Christen. Der fleischliche Christ, wen prüft er so gerne? Immer den anderen. Und da darf sich jetzt jeder selbst mal prüfen. Wen prüfen wir eigentlich ständig in der Gemeinde? Auf wen schauen wir eigentlich ständig in der Gemeinde? Nochmal, das heißt nicht, die Augen zuzumachen. Und wenn es um moralische Verfehlungen geht, dann sollen wir schon prüfen, auch den anderen. Aber nicht, um ihn zu verdammen, sondern um ihn wieder zurechtzubringen, um ihn wieder funktionstüchtig zu machen für das Reich Gottes. Lest in einer stillen Stunde mal für euch selbst Matthäus 18. Da geht es nämlich um Gemeindezucht. Aber da geht es nicht darum, den anderen zu zerstören, sondern darum, dem anderen wieder zurechtzuhelfen. Aber wen prüfen wir denn so gerne? Wessen Werk prüfen wir denn so gerne? Immer das des anderen. Da denken wir, oh, der hat aber schlechte Motive. Der will sich doch nur hervortun. Warum tut er das jetzt? Warum hat er das gesagt? Wie hat er das wirklich gemeint? Wir prüfen immer wieder den Nächsten. Der geistliche Mensch soll sich selbst prüfen. Und er prüft sich selbst. Warum? Dann wird er im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Ich denke, das ist ein ganz klarer Hinweis auf den Tag, an dem jeder von uns einmal selbst vor dem Herrn stehen wird. Es gibt ein weißes Throngericht, wo wir nicht hinkommen werden, weil uns das Blut Christi ein für alle Mal gerecht hat. Wir müssen nicht mehr um unser Heil bangen, auch nicht mehr um unser Heil argumentieren. Das hat jemand anders getan, der das größte Argument ein für alle Mal gebracht hat, das gebracht werden kann. Und das ist Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Aber jeder von uns wird eines Tages einmal vor Christus stehen und dann werden tatsächlich alle unsere Werke hier auf der Erde, sie werden gewogen werden. Sie werden beurteilt werden. Und wenn sie zu leicht befunden werden, werden sie verbrennen. Nur was Silber ist, was Gold ist oder Edelsteine, das wird Bestand haben. Und ihr Lieben, wenn wir wirklich einmal vor unserem Herrn stehen, dann werden wir keinen Gedanken mehr an den anderen verschwenden. Was er getan hat, warum er was getan hat, was er gedacht hat, welche Motive ihn bewegt haben. Wenn wir ihn mal in seiner Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht sehen, dann wird er wirklich uns prüfen. Dann wird es wirklich um uns gehen. Unser Werk wird dann offenbar werden. Und ich bin zutiefst überzeugt, alle Werke, bei denen ich mir nicht zu 100% sicher bin, das ist allein seine Kraft, das ist allein sein Wille, das sind die Werke, die später verbrennen werden. Das muss keine Überraschung sein für die wenigsten von uns. Das kann schon heute ganz klar sein. Alles, wo ich mir der völligen Abhängigkeit vom Herrn bewusst bin, das sind die Werke, die einmal Bestand haben werden. Aber alles, wo ich heute noch versuche, meinen eigenen Ruhm zu finden, ob das der Gemeindedienst ist, ob das Bekehrungen sind, vielleicht von noch ungläubigen Freunden, für die ich lange gebetet habe, wenn ich noch irgendwo glaube, es hätte an mir gelegen, dann wird das verbrennen. Aber wenn ich anerkenne, auch heute schon, jawohl, Herr, du hast auch da Gnade geschenkt, so wie du von Anfang an Gnade in meinem Leben geschenkt hast. Das sind dann die Werke, die wirklich aus Silber sind, aus Gold sind und die Edelsteine sind. Die Werke, die Bestand haben werden. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Amen.